Begegne Gott in seiner Achtsamkeit. Jeder von uns macht sich im Laufe des Lebens irgendwann mal Gedanken, wie ist denn unser Gott so? Wie könnte er so sein? Und wie könnte ich ihm denn begegnen? Welche Eigenschaften hat er denn? Und in dieser Predigtreihe Begegne Gott möchten wir einfach gemeinsam zusammen über Gott nachdenken. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir die Bibel lesen. Wir lesen die Bibel nicht aus irgendwelchen religiösen Pflichtgefühlen, weil wir stille Zeit machen müssen. Wir lesen die Bibel, weil wir mehr über unseren großen Gott erfahren möchten. Wir möchten seine Sicht annehmen. Wir möchten so sehen, wie er uns sieht, wie er die Welt sieht. Ja, wie er auch sich selbst sieht. Und wir möchten uns ein gutes Bild machen, kein zeitgebundenes Bild. Ein Bild, das vielleicht von unserem Charakter abhängt oder von gesellschaftlichen Einflüssen. Wir möchten uns ein Bild machen, das authentisch ist, das der Wirklichkeit entspricht, das seinen Charakter repräsentiert. Und wir müssen echt zugeben, die Antwort auf die Frage, was wahr ist, ist nicht das, was wir glauben, was wahr ist, sondern das, was Gott sagt, was wahr ist. Und deshalb lasst uns heute gemeinsam ein paar Gedanken über Gottes Achtsamkeit machen. Am 14. Oktober diesen Jahres durfte ich Charles Duke begegnen. Nicht live, aber virtuell. Und ich werde später draußen stehen und wenn ihr den Link haben wollt, um diesen faszinierenden Mann kennenzulernen, kommt gerne auf mich zu, ich würde ihn gerne weitergeben. Eine Gruppe christlicher Studenten der Hochschule Aalen hat ihn hier in den Ostalbkreis eingeladen. Und Charles Duke sagte von sich selbst, Mein Mondspaziergang dauerte 3 Tage, aber mein Weg mit Gott wird eine Ewigkeit dauern. Er ist ein Apollo 16 Mondflieger. Er ist einer von den wenigen Leuten, die noch leben, die auf dem Mond waren. Und er ist ein überzeugter Christ. Den Bibeltext, den ich heute mit euch betrachten werde, den ich sprichwörtlich als Abschussbasis, um in dieser Sprache mal zu bleiben, mit euch betrachten werde, hat auch ein bisschen was mit diesem Mann zu tun. Charles Duke war Besatzungsmitglied von Apollo 16. Der Bibeltext, den ich heute mit euch betrachten möchte, der hat was mit Apollo 11 zu tun. Apollo 11 brachte folgende Scheibe auf den Mond. Seine Siliziumscheibe, die in einem ganz einfachen Stoffbeutel eingepackt worden ist, in einer Aluminiumkiste, und die liegt oben auf dem Mond. Und ganz viele Leiter, also Regierungen wurden gefragt, wollt ihr irgendwas drauf graviert haben auf diese Scheibe? Wir würden sie gerne mit der Rakete auf den Mond bringen. Unter anderem wurde auch der Vatikan gefragt. Stellt euch mal vor, unsere Gemeinde würde gefragt werden, was möchtet ihr, dass auf dem Mond geschrieben steht? Und der Vatikan hat sich für Psalm 8 entschieden. Eine tolle Wahl. Er reichte Psalm 8 ein und Psalm 8 ist dieser biblische Text, der heute auch auf dem Mond erreicht werden kann. Ich weiß nicht, wieso man so eine Scheibe da hochschießt. Wahrscheinlich, weil man glaubt, das ist so eine Art Wohlwollensbotschaft, ja. Vielleicht gibt es außerterrestrisches Leben, die Bibel berichtet nichts davon und wenn die dann ankommen, dann ist es zumindest wohlwollend, was sie da lesen werden. Aber ich möchte mit euch Psalm 8 lesen. Psalm 8 ab Vers 2. Wir haben diese Verse schon gehört und die sind total faszinierend. Dort steht geschrieben, Herr, unser Herrscher, wie herrlich, wir würden vielleicht sagen, majestätisch ist dein Name auf der ganzen Erde. Der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feinden und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Das Erste, was wir hier erkennen, ist, Gott ist groß. Und er ist nicht nur groß, Gott ist großartig. Und wisst ihr, genau da liegt auch unser Problem als Menschen. Gott ist jenseits unseres Verständnisses. Das heißt, wir werden heute was versuchen, was eigentlich in gewisser Weise unmöglich ist, ihm zu begegnen. Ja. Aber bevor wir anfangen zu denken, dass wir Menschen, wenn Gott sich zu uns wendet, etwas Besonderes sind, dann müssen wir auch sehen, wie unbedeutend wir doch eigentlich in diesen ganzen Galaxien sind. Ich weiß nicht, welches Auto ihr in eurer Garage stehen habt. Vielleicht habt ihr auch ein richtig schnelles Motorrad stehen. Aber wisst ihr, in meiner Garage, das Schnellste, was ich in meiner Garage habe, ist, wenn ich den Lichtschalter anmache. Der Lichtstrahl ist 300.000 Meter pro Sekunde schnell. Da kommt mein Audi nicht mit. Wisst ihr, dieser Lichtstrahl, wenn wir den losschicken in die Galaxien, die heute schon mit Teleskopen gesehen werden können, dann dauert das Milliarden von Jahren. Das ist das, was Gott gemacht hat, um einfach uns mal zu realisieren, wie riesig das eigentlich alles ist. Gott ist derjenige, der diese Planeten, diese Sterne mit seinen Fingern hingesetzt hat, um einfach in diesem Bild mal zu bleiben. Und obwohl er ein so großer Gott ist, ein so großartiger Gott ist, bleiben ihm die kleinen Details nicht verborgen. Wenn wir an all die Mikroorganismen denken, die in einem einzigen Wassertropfen sind, meisterhaft. Wenn wir allein an unseren Fingerabdruck denken, wie viele Milliarden Menschen wir sind, jeder einzigartig. Wir warten auf Schnee, ich hoffe, es schneit bald. Und jede einzelne Schneeflocke, die runterkommt, jeder einzelne Eiskristall, der runterkommt, ist einzigartig. Und der wurde nur dafür gemacht, dass er einfach runterkommt und schmilzt und verschwindet. Großartig. Aber etwas, das der Größe Gottes zu widersprechen scheint, ist, dass wenn wir Psalm betrachten, sehen wir, dass der Psalmist den Herrn dafür lobt, dass er dem Menschen eine hohe Stellung eingeräumt hat. In Vers 4 lesen wir, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? In diesem Abschnitt bezieht sich das hebräische Wort auf Mensch, übersetzt mit Menschheit im Allgemeinen. Und Menschheit im Allgemeinen steht für Vergänglichkeit, steht für Schwäche und Gott steht für Weite und Pracht. Und trotzdem sagt Gott uns, das ist unsere Position. Wir sind klein und unbedeutend im Gegensatz zu der Majestät des Mondes, der Weite der Sterne. Und David fragt sich, was ist der Mensch, dass du ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Und er stellt sich diese Frage und er gibt die Antwort direkt hinterher. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Das ist unser Platz, ein wenig niedriger als die Engel. Aber wir sind mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Gott hat uns zum Herrscher über die Werke seiner Hände gemacht. Und er hat es uns unter die Füße gelegt, die Tiere, dieser Planet. Und hier, in diesem Punkt, begegnen wir Gott in seiner Achtsamkeit. Angesichts von Gottes Werk und der Unbegrenztheit seiner Schöpfung beeindruckt Gott uns mit seiner Fürsorge und mit seiner Achtsamkeit. Mit unserer Stellung, dass wir über die Schöpfung herrschen dürfen. Dass der allmächtige Gott des Universums uns so sehr achtet, dass er uns ein wenig niedriger gemacht hat als die Engel. Und dass er uns Menschen auf diesem Planeten Autorität über seine Schöpfung eingeräumt hat. Wir erleben Gott in seiner Achtsamkeit, in der Entscheidung dieses dreieinigen Gottes, dass er uns Menschen nach seinem Ebenbild macht. Er gibt uns die Autorität und er gibt uns die Möglichkeit, an diesem Schöpfungsauftrag Gottes mit teilzunehmen. Gott, er hat uns diesen Lebensraum hier vorbereitet Und er hat ihn uns zur Verfügung gestellt, sodass wir Macht darüber haben. Und gleichzeitig erlebt der Mensch auch in seiner Geschöpftheit auch seine Begrenztheit. Das bedeutet, dass wir auch die Freiheit haben, Fehler zu machen. Das kennen wir. Dass wir nicht alles machen können. Wir sind auf Gott angewiesen. Und dass wir Geschöpfe sind. Wir sind vergänglich und wir sind immer auf Gott angewiesen. Gott ist, was uns Menschen betrifft, aufmerksam. Er denkt an uns und er kümmert sich um uns. Und das beschreibt die ganze Bibel. Beispielsweise in Matthäus 10, 29 sagt Jesus selbst, denkt doch einmal an die Spatzen. Er nimmt ein Beispiel aus der Tierwelt. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen. Heute würden wir sagen, ein Spottpreis, ein paar Euro. Und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass es euer Vater zulässt. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Darum habt keine Angst. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Gott bemerkt jeden kleinen Spatz, der auf die Erde fällt. Er sagt uns, er weiß sogar, wie viele Haare wir heute auf dem Kopf haben. Als wir uns heute gebürstet haben oder gekämmt haben, da sind sicher ein paar rausgefallen und Gott hat die schon gezählt. Er sorgt sich um uns. Er ist in die einfachsten Angelegenheiten unseres Lebens mit involviert. Dinge, die wir denken, die bemerkt Gott nicht, die bemerkt er, die kennt er. Und wisst ihr, wir Menschen, wir sind im Herzen Gottes, sind wir ihm ein wichtiges Anliegen. In Matthäus 6 heißt es ab Vers 26, seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts, sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr viel wichtiger seid? Das fragt uns das Wort Gottes. Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Wir sehen hier, wie Gottes Achtsamkeit vollständig ist, wie Gottes Achtsamkeit beschenkend ist an uns, wie sie so gut auf uns wirkt. Aber wisst ihr, würden wir jetzt hier stehen bleiben, da wäre nichts falsch, aber es wäre nicht vollständig. Es gibt Aspekte Gottes, die befriedigen die tiefsten Sehnsüchte eines modernen Menschen, wie wir heute hier zusammensitzen. Sie sprechen ein erfülltes Leben an, wie wir uns es vorstellen, wie wir es auch von der Achtsamkeit Gottes uns vorstellen. Aber wisst ihr, dieses Gottesbild wäre einseitig und es wäre nicht real. Und Hiob macht dieselbe Beobachtung über Gott interessanterweise, über seine tiefe Achtsamkeit, allerdings mit einer ganz anderen Betonung. Anstatt sich von Gottes Achtsamkeit faszinieren zu lassen und fasziniert zu sein, wünscht sich Hiob in seinem Elend und Leid gefangen, der Herr möge ihn in Ruhe lassen. Das ist ziemlich krass. Wir lesen in Hiob 7, dass Hiob sagt, was ist der Mensch, dass du ihn so hoch hältst und dass du auf ihn achtest. Das hört sich fast wie Psalm 8 an. Und dann sagt Hiob weiter, du suchst ihn morgen für morgen heim. Alle Augenblicke prüfst du ihn. Warum schaust du immer noch nicht von mir weg und lässt mir nicht einmal so viel Ruhe, dass ich meinen Speichel herunterschlucken kann? Dass ich meine Spucke herunterschlucken kann. Hiob fragt Gott verwundert, warum bewachst er mich so sorgfältig? Hiob bezieht hier Gottes Achtsamkeit nicht auf Gottes gütigen Schutz für den Menschen, sondern er bezieht sich auf Gottes Achtsamkeit, auf diese penible Genauigkeit, mit dem Gott jede Sünde wahrnimmt, mit der Gott züchtigt, mit der Gott straft. Hiob ist erst so von seinem Leid gefangen genommen. Und wir lesen hier, Gott hat uns mit einer großen Berufung geschaffen, aber dementsprechend legt er uns Verantwortung auf. Er lässt nichts durchgehen. Wie schrecklich muss es Hiob gehen? Merken wir an dem Ausdruck, wenn er sagt, nicht mal, bitte gib mir einfach die Möglichkeit, in Ruhe meine Spucke herunterzuwürgen, ja, dass Gott ihn nicht mal in diesem Moment ruhen lässt. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, was hier eigentlich passiert. Ich denke, wir müssen genauer hinsehen. Mir gefällt das Buch Hiob extrem, weil dieses Buch gibt uns die Möglichkeit, mal in diese geistlichen Sphären hineinzuschauen, mal zu schauen, was passiert in dieser geistlichen Welt. Denn das ist uns oftmals nicht gleich ersichtlich. Und dort wird gesagt, dass eines Tages die Engel vor Gott hervortreten. Und der Satan war auch in ihrer Mitte. Er war auch mit dabei. Er tritt als Gegner Gottes auf, aber er ist trotzdem auch in seiner Herrschaft mit eingebunden. Gott duldet ihn in dieser himmlischen Ratsversammlung. Denn er, unser Gott, kann sogar Satan für seine Zwecke gebrauchen. Und wir erleben Gottes Achtsamkeit, indem er Satan fragt. Hiob 1, Vers 8. Er fragt Satan, hast du Acht gehabt? Das ist unser Gott, der Achtsamkeit fragt. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn ist seinesgleichens nicht auf Erden, fromm und rechtschaffend, gottesfürchtig und meidet das Böse. Genau das Gegenteil, was Hiob über sich denkt, denkt Gott über Hiob. Gott hat als oberster Herrscher die Leitung dieser himmlischen Ratsversammlung. Gott, er sitzt vorne, er hat die Macht. Und das muss sogar Satan anerkennen. Und Satan darf nur reden, wenn Gott ihn fragt. Hast du Acht gehabt? Es ist Gott, der auf Hiob zu sprechen kommt, nicht Satan. Er ist da, und das ist vielleicht auch bereits ein erster Hinweis darauf, dass Gott etwas mit Hiob vorhat. Und Satan auch eine Rolle spielen wird. Gott bestätigt die Beurteilung Hiobs. Hiob gehorcht Gott, weil er ihn fürchtet, weil er ihn liebt, weil er Gott vertraut. Und in der Beziehung zwischen Gott und Hiob ist alles in bester Ordnung. Ist alles in bester Ordnung, auch wenn dies Hiob später in seinem Leiden bezweifelt. Und der Satan entgegnet Gott, würde er dir gehorchen, wenn es sich nicht mehr für Hiob lohnen würde? Du hast ihm ja eine Familie gegeben. Du hast ihn mit ganz viel Besitz umhegt. Ihm geht es doch gut. Du lässt alles gelingen, was er anpackt, was er unternimmt. Strecke doch mal deine Hand gegen ihn aus. Strecke doch mal deine Hand gegen ihn aus. Taste mal seinen Besitz an. Taste seine Gesundheit an. Wetten, dass er dich danach verflucht. Und wir sehen, der Satan ist durch und durch böse. Dies zeigt sich auch daran, dass er nicht glauben kann, dass Hiob wirklich Gott liebt und Gott in Liebe dient. Er kann nicht anders, als Hiob Heuchelei zu unterstellen. Er behauptet nur, Hiob tut nur so, als würde er Gott in Liebe dienen. Und in Wirklichkeit sind seine Gaben, sein Reichtum ihm viel wichtiger als Gott. Und das verbirgt er vor Gott. Und Gott sagt, okay, gut, alles, was er besitzt, gebe ich in deine Gewalt. Aber ihn selbst darfst du nicht antasten. Und hier werden wir in eine Komplexität von Ereignissen hineingenommen und damit vertraut gemacht. Es ist zum einen Gott, der Hiobs Wohlstand antastet. Zum anderen ist es Satan. Aber wisst ihr, was entscheidend ist? Die Absicht von Gott und Satan sind komplett gegensätzlich. Gott will Hiob im Glauben reifen lassen. Warum? Weil die nächsten Generationen von ihm erfahren werden, so wie wir heute. Satan will Hiob dazu bringen, sich von Gott abzusagen. Und Gott setzt Satan eine Grenze, die er nicht überschreiten darf. Und hier kommt wieder zum Ausdruck, dass Gott auf Hiob Acht hat. Hier zeigt Gott seine Achtsamkeit, trotz aller Not, die auf Hiob zukommen wird. Und zum anderen zeigt es die Bereitschaft Satans, jeden Freiraum zu nutzen, den Gott ihm gibt, um Böses zu tun. Hier begegnen wir im Gegensatz zu Gottes Achtsamkeit, begegnen wir Satan in seiner absoluten Achtlosigkeit gegenüber dem Menschen. Das sind die Gegensätze, die sich hier herausschälen. Satan würde unendlich viel, grenzenlos Böses tun. Er ist absolut die Bosheit, aber Gott grenzt ihn ein. Und selbst das mindert Gottes Herrlichkeit nicht. Gott handelt mächtig. Und Satan, selbst wenn er mächtiger ist als die Menschen, hat er einen Platz bei den Engeln als Geschöpf. Gott weist Satan seinen Platz zu. Hiob verliert an einem Tag alles. Seine Familie, sein Wohlstand, seine Gesundheit. Satan fordert Gott heraus. Und Hiob als Mensch leidet unendlich. Und wir kennen die Geschichte über Hiob. Gott stellt Hiob wieder vollständig her. Er bekommt alles und noch viel, viel mehr zurück. Und er führt ein Leben, das sagt uns das Wort Gottes, gesättigt mit Tagen. Gesättigt mit Tagen. Das bedeutet, damit ist gemeint, er hat ein Leben im vollen Maße geschenkt bekommen. Und es ist wichtig, dass wir diesen Aspekt der Achtsamkeit Gottes auch kennen, damit wir im Laufe unseres Lebens nicht mutmaßlich von Gott enttäuscht werden. Weil wir Gott gegenüber denken, er ist nur verständnisvoll und es ist alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen. Und vielleicht geht es dir genauso in dieser Situation. Du steckst vielleicht in einer Situation des Leidens, wo du den Eindruck hast, Gott kümmert sich nicht wirklich um mich. Er hat sein Auge nicht mehr auf mir. Seine Achtsamkeit ist irgendwo anders. Dann bitte ich dich aufzupassen. Satan kommt zu uns und er will uns verführen mit seinen Lügen, indem er erzählt, dass Gott nicht wirklich sich um uns kümmert, indem er erzählt, dass Gott uns vergessen hat, indem er erzählt, dass Gott gar nicht wirklich da ist, indem er erzählt, dass Gott gar nichts tun kann. Aber das sind alles Lügen. Satan ist ein Lügner. Er wird als der Vater der Lüge bezeichnet. Und sein Job ist es, uns in Zweifel zu verleiten. Aber wir dürfen Schritte des Glaubens tun, wenn wir wissen, was Gottes Wort sagt. Und Gott ergibt Acht auf uns. Ihm liegt unser Herz, das, was wir tun, das liegt ihm ganz nahe. Und er kümmert sich um die Belastungen unseres Herzens. Und er sorgt für uns. Manchmal sind wir versucht zu denken, die Art und Weise, wie wir jeden Tag leben, das ist Gott nicht wirklich wichtig. Wir denken, Gott interessiert sich nicht wirklich für uns. Und ob wir ehrlich sind, ob wir freundlich sind zu den anderen Menschen, ob wir eine gute und ehrliche Arbeit abliefern, nicht betrügen, interessiert ihn nicht wirklich. Es interessiert ihn nicht wirklich, ob wir die Wahrheit sagen, ob wir unsere Augen hüten, ob wir treu sind unseren Frauen und unseren Männern gegenüber. Aber Gott interessiert es, hundertprozentig. Und wir tun gut daran, so zu leben, es auch zu glauben, dass Gott auf uns Acht gibt. Ihm ist es wichtig, dass das, was wir tun, ehrlich ist, aufrichtig ist. Denn Gott, er sieht alles. Und er ist da. Gott, er sieht alles, er gibt Acht auf uns. Und er kümmert sich auch um unsere Sorgen. Der Begriff Achtsamkeit, ich weiß nicht, vielleicht erlebt ihr das im beruflichen Kontext. Ja, Hand auf den Bauch legen, Atmung regulieren. Ich habe hier so einen Yogi-Tee mitgebracht. Ja. Wer achtsam lebt, entdeckt auch im Kleinen das Großartige. Ja, stimmt irgendwann, irgendwie auch. Aber es wird nicht wirklich nachhaltig sein. Nachhaltig wird es sein, wenn wir zu Gott geben. Er sorgt für uns. Er sagt, gib mir deine Sorgen. Ich sorge für euch. Gib mir die Dinge, die dich aufregen. Gib mir die Dinge, die dich stressen, die dich frustrieren, die dich wütend machen. Und Gottes Wort sagt, ich möchte mit deinem Stress umgehen. Ich möchte mit deinen Sorgen umgehen. Er nimmt uns den Stress weg. Er gibt uns Frieden in Situationen, die unser Verstand übersteigen. Das kann unser Gott machen. Wir können friedlich sein in Situationen, die uns belasten. Psalm 139, da steht geschrieben, dass Gott sehr wohl extrem stark in die alltäglichen Angelegenheiten unseres Lebens eingebunden ist. Dort heißt es, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch, ob ich sitze oder stehe. Du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Und der Psalmist sagt uns, dass wir darauf vertrauen können, dass Gott weiß, was auch das Beste für uns ist. In Vers 6 heißt es dann, dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mir dir entziehen? Wo könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, da bist du da. Wollte ich mich in das Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder verstecke ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Eine andere Übersetzung sagt, dort meine Hand halten. Mit der rechten Hand würdest du mich halten und führen und leiten. Und ein solches Wissen ist wunderbar. Viel wunderbarer als eine Atemübung. Egal, wo es uns verschlägt, egal, wie es unserem Gemüt geht, ob wir krank sind, ob wir einsam sind, ob wir alt geworden sind, wir dürfen uns auf Gottes Hand und auf seine Führung immer verlassen. Unser Gott ist ständig in die Einzelheiten, in die Details unseres Lebens verwickelt, selbst wenn wir uns seiner Gegenwart nicht bewusst sind. Selbst wenn wir nicht sehen, steuert er Dinge hinter den Kulissen. Und das zu unserem Besten. Erinnern wir uns an Josef, der, als er mit seinen Brüdern wieder vereint ist, einfach ihnen sagt, die kommen natürlich voller Angst zu ihm, weil die wissen, was sie angestellt haben. Und Josef sagt ihnen, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Josef, er stand immer unter Gottes Achtsamkeit. Aber wurde Josef nicht als Sklave verkauft? Schrecklich. Wurde er nicht zu Unrecht beschuldigt, ins Gefängnis geworfen? Ja, das wurde er. Aber in all diesen Situationen hat Gott Josef in einzigartiger Art und Weise dazu gebracht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und die Nöte des Pharaos, ja nicht nur die Nöte des Pharaos, die Nöte einer Vielzahl von Menschen zu stillen. Wir gehen wieder zurück zu Psalm 8. Da ist ein ganz interessanter Vers mit drin, der irgendwie auf den ersten Blick nicht richtig reinpasst. Vers 3. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet und deine Bedränger willen, um den Feinden und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wir wissen, Psalm 8 gibt uns ein faszinierendes Bild der Schöpfung und der Herrlichkeit Gottes. Und Gott, er macht diese Riesenplaneten am Firmament, die in erstaunlicher Größe rotieren und ein Zeugnis seiner Macht sind. Und auf dieser Erde nutzt er stammelnde Kinder. Ein Erweis seiner im Kleinen waltenden Kraft. Wie oft erinnern uns die Kinder an Gott, wenn wir Großen ihn vergessen? Simon hat es super gemacht, als er hier vorher vorne hochgekommen ist. Ein tolles Zeugnis. Wie widerlegt Gott hochgelehrte Menschen durch eine solche Einfachheit? Diese gottgelehrten Menschen, die Gott manchmal leugnen. Manchen ist der Mund geschlossen worden dadurch, dass Kinder für die Herrlichkeit des Gottes des Himmels ein Zeugnis ablegen mussten, weil die Großen es nicht geschafft haben. Jesus selbst berichtet uns in Matthäus 21, ab Vers 15. Als aber die Hohepriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er, Jesus, tat, und die Kinder im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohn Gottes, ein Freudenausdruck, entrüsteten sich die Pharisäer und sprachen zu ihm, hörst du auch, was die da sagen? Und Jesus sprach zu ihnen, ja, habt ihr nicht gelesen? Psalm 8, Vers 3. Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Die Kinder im Tempel schreien Hosianna, als die stolzen Pharisäer verächtlich schweigen. Kinder sind hier ein Hinweis auf das absolute Vertrauen. Kinder sind abhängig. Sie sind abhängig davon, bedingungslos geliebt zu werden. Und das ist das Angebot, das Gott auch uns allen Menschen macht. Seine bedingungslose Liebe. Oftmals begegnen Erwachsene diesem Angebot mit viel Skepsis. Was soll das? Warum brauche ich das? Mit viel Misstrauen. Kinder, sie lassen sich einfach lieben. Sie strahlen. Man hört sie jubeln, man hört sie ihre Freude ausdrücken. Im Hebräerbrief, Hebräer 2, wird auch Psalm 8, Vers 4 eindrucksvoll zitiert. Dort steht denn an einer Stelle, sagt die Schrift, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Kommt uns bekannt vor, aber es ist eine andere Bibelstelle. Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Und alles hast du seinen Füßen unterworfen. Alles. Das heißt, nichts ausgelassen. Aber wir haben doch gelesen, dass nicht alle Dinge uns unterstellt sind. Was wir hier sehen ist, dass Jesus für eine kleine Zeit ein wenig niedriger als die Engel gestellt wurde. Und weil er für uns den Tod erlitten hat, ist er nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, so wie Psalm 8 das schon gesagt hat. Er ist es. Und der Schreiber des Hebräerbriefes bezieht das auf den Psalm 8, um zu zeigen, dass Jesus wirklich dieser Mensch ist, der diese Stelle nicht nur auf sich bezieht, sondern der diese Stelle erfüllt. Er erfüllt sie. Satan wird besiegt. Jesus hat durch seinen Kreuzestod die Welt aus diesem Würgegriff Satans herausgerissen. Und seitdem führt Satan Krieg. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Rückzugsgefecht. Das ist ganz wichtig. Es ist ein Rückzugsgefecht. Der Sieg ist schon errungen. Und wir sehen ganz oft Satans Handschrift in dem, was wir erleben. Aber der Weg am Kreuz, er eröffnet uns eine neue Perspektive. Unsere Schuld, unsere Sünde ist endgültig vorbei. Und der Schrecken Satan ist auch endgültig vorbei. Er hat den Schrecken verloren. Jesus erniedrigt sich selbst und wurde ein menschliches Wesen. In seinem irdischen Wirken war er ein wenig niedriger als die Engel. Als Mensch erfuhr er freiwillig Leid und Tod, so wie Hiob es erfuhr, so wie wir das manchmal erfahren. Aber Jesus kostete den Tod für alle. Er nahm unsere Natur an. Er wurde wie wir, aber ohne Sünde und Auflehnung. Und nichts befleckte seine Existenz. Durch seinen Tod hat Jesus die Macht des Todes für uns gebrochen. Die Kinder aber sind wir. Menschen aus Fleisch und Blut, sagt uns Hebräer 2, Vers 14 weiter. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir. Und durch seinen Tod den Teufel, als dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. Jesus wurde ein Mensch und er starb, um uns vom Tod zu befreien. Wer sind wir bloß, wir Menschen, dass der höchste Gott der Schöpfung sich so innig und achtsam mit uns beschäftigt? Wir lernen daraus, dass Gott in seiner Achtsamkeit sich eine Freundschaft mit uns wünscht. Das ganze Alte Testament ist ein Bericht über Gottes Suche nach einer Beziehung zu seiner Schöpfung. Gott steigt herab und wandelt im Garten Eden mit Adam. Dann wandelt mit Henoch. Später kommt Noah dazu. Abraham war ein Freund Gottes. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott ist kein kalter, unpersönlicher, unnahbarer Gott. Er ist ein Gott, der sich in unser Leben positiv einmischt, der sich um uns kümmert, der sich in unserem Leben beteiligt und der sich eine Freundschaft mit uns wünscht. Johannes 15, ab Vers 13. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hergibt. Das sagt Jesus. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr auf dem Weg macht, dass ihr auf dem Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in seinem Namen bittet. Gott, der ganze Schöpfung gemacht hat, der für diese Schöpfung verantwortlich ist, er will uns zu seinem Freund haben. Und leider realisieren wir das oft nicht ganz richtig. Wir kommen hier zur Gemeinde, Sonntag für Sonntag, aber wir kommen manchmal Gott nicht nahe. Wir kommen physisch hierher, aber wir kommen ihm nicht nahe, weil wir uns auf die falschen Dinge konzentrieren, weil wir uns auf die falschen Details manchmal konzentrieren. Nicht auf Hingabe zu Gott, nicht auf Freude zu Gott, sondern war die Musik zu laut, war die Predigt zu lange, waren die Gebete zu lang oder unverständlich? Hat man bei den Ansagen wieder was vergessen? Hat man wieder was nicht erwähnt? Wir üben Kritik an Menschen, die sich hier vorne einsetzen, die sich daran beteiligen, Gott groß zu machen, ihm dienen zu wollen. Und so kommen wir in die Kirche, aber es geht nicht um ihn. Es geht in gewisser Weise um uns. Wir kommen mit einer Verbrauchermentalität und wollen, dass alles genauso ist, wie es uns gefällt, wie wir es gerne hätten. Und manchmal werden wir wie dieser Pharisäer in dem Gleichnis von den zwei Männern, die in den Tempel gingen, um zu beten. Und er betet und erzählt Gott von all den guten Dingen, die er so tut. Oder wir werden manchmal wie Martha, gefangen in all den Details des Gottesdienstes. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte mit Martha und Maria? In Lukas 10, als Jesus und die Jünger ihren Weg nach Jerusalem fortsetzten, kamen sie in ein Dorf, wo eine Frau namens Martha sie in ihrem Haus willkommen hieß. Ihre Schwester Maria saß zu den Füßen des Herrn und hörte zu, was Jesus lehrte. Martha machte sich aber nur Sorgen wegen des Abendessens, wegen der Vorbereitung. Und sie kommt sogar zu Jesus und sagt, Herr, findest du es auch nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit mache? Sie soll kommen und mir helfen. Aber Jesus sagt zu ihr, meine liebe Martha, du regst dich so sehr über Details auf. Es gibt eigentlich nur eine Sache, um die man sich Sorgen machen muss. Und Maria hat das entdeckt. Und ich werde es ihr nicht wegnehmen. Martha, sie war beschäftigt. Sie war abgelenkt mit all den kleinen Details. Sie wollte alles genau richtig machen. Sie hat Jesus unterhalten. Sie wollte, dass alles perfekt ist. Aber Maria hat Gastfreundschaft im Sinn gehabt. Sie öffnete ihr Haus und sie gab Jesus das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Sie gab ihm die volle Aufmerksamkeit. Sie entschied sich, Jesus zuzuhören, an jedem seiner Worte zu hängen und darauf zu achten, was er sagt, sich darauf zu konzentrieren, ihm nahe zu sein. Wenn wir Gott betrachten, verstehen wir einen Schöpfer. Wir verstehen einen Schöpfer, der Fürsorge und Achtsamkeit hat. Aber wann haben wir das letzte Mal an Gott als einen persönlichen Freund gedacht? Wir konzentrieren uns so oft auf das Tun und vergessen ganz oft die Idee des Seins. Wir sagen, ich muss Bibel lesen, ich muss zur Gemeinde gehen, ich muss meinen Nachbarn helfen, ich muss Gutes tun. Aber das sind alles Dinge, die wir tun. Stattdessen müssen wir über das Sein nachdenken. Wie muss ich sein, um ein Freund Gottes zu sein? Wisst ihr, wir kämpfen manchmal mit diesem Konzept der Freundschaft mit Gott, weil wir manchmal so wie Adam sind in unserem Leben und uns für Dinge schämen. Wir tun Dinge, von denen wir ganz genau wissen, dass wir sie nicht tun sollten. Und wir sollten uns nicht vor Gott verstecken. Gott, er läuft durch den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Und er versteckt sich vor Gott. Er versteckt sich vor seiner Achtsamkeit. Aber das funktioniert doch nicht. Das geht doch nicht. Und trotz unserer Taten ist es Gottes Wunsch, diese enge, vertraute Freundschaft zu haben. Er will nicht, dass wir weiterhin diese falschen Dinge tun. Aber deshalb liebt er uns nicht weniger. Auch wenn er uns, wenn das, was wir tun, Hindernisse in unsere Freundschaft hineinlegt. Der Moment, in dem wir, in dem ich, in dem du sich am liebsten vor Gott verstecken wollten, am liebsten von Gott weglaufen wollten, am liebsten unser Herz nicht mit ihm teilen würden. Gerade in diesem Moment sollten wir seine Nähe suchen. Und in diesem Moment sollten wir unser Herz vor ihm ausschütten. In diesem Moment sollten wir mit ihm Gemeinschaft haben. Denken wir mal zurück, als wir 3 oder 4 Jahre waren, als wir kleine Kinder waren. Wir haben heute kleine Kinder gesehen hier vorne. Denken wir mal zurück, wie die Beziehung zu unserem Papa war. Denken wir mal zurück, wie die Beziehung zu unserem Opa war. Wenn wir sie festhielten, wenn wir uns geliebt fühlten, wenn wir ihnen alles sagen konnten. Wenn meine kleine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, da funktioniert was nicht. Papa, da geht was nicht. Da ist was kaputt gegangen. Wie begegne ich ihr denn? Das ist doch wunderbar, wenn sie zu mir kommt, auf meinen Schoß sich hinsetzt und mir Dinge erzählt. Das ist doch wunderbar. Und im Erwachsenenalter, komischerweise, kommen wir oft mit dieser Vorstellung von einem Schöpfer, der unnahbar ist, der distanziert ist, zu Gott, statt uns auf seinen Schoß zu setzen und ihm von unserem Tag zu erzählen, was uns belastet, weil wir ihn lieben. Und das alles führt zu diesem Punkt. Wir haben einen Gott, der groß ist, der großartig ist, der sich aber auch um unser Wohlergehen sorgt und der alles dafür getan hat, dass wir leben werden. Nehmen wir uns heute etwas Zeit, über unseren Gott nachzudenken. Ich möchte mit einer kleinen Illustration abschließen. An einer U-Bahn-Station in Washington D.C. Ähnliches Wetter wie heute, nasskalt. Steht ein Mann mit einer Violine. Er spielt Bach, er spielt Schubert. Und während dieser Zeit morgendlich kommen ganz, ganz viele Leute durch den Berufsverkehr, hunderte von Menschen kommen an ihm vorbei. Es dauert ein paar Minuten, bis der erste Passant den Geiger bemerkt. Kurz darauf spendet eine Frau mal einen Dollar aber sie bleibt nicht stehen, geht auch gleich weiter. Ein junger Mann hält kurz inne, um zuzuhören. Aber ein Blick auf seine Uhr treibt ihn weiter. Er muss zur Arbeit. Dann nähert sich ein 3-jähriger Junge, ein Kind. Er möchte stehen bleiben, aber seine Mutter zieht ihn weiter. Komm mit, wir müssen los. Zieht ihn an der Hand. Das Kind schaut noch beim Gehen zurück, weil einfach es faszinierend ist, was dieser Geiger da spielt. Und so verhalten sich einige Kinder, aber ausnahmslos werden sie von ihren Eltern zur Eile gezwungen. Dieser Geiger, er spielt ohne abzusetzen. Insgesamt 6 Menschen bleiben stehen. Nur 6 Menschen von Tausenden bleiben stehen, um ihm für kurze Zeit zuzuhören. Niemand wusste es, aber dieser Geiger ist Joshua Bell. Einer der besten, der talentiertesten Musiker, den diese Welt hat. Und er spielt eines der wunderschönsten, der kompliziertesten Lieder, die für dieses Instrument, seine Geige, geschrieben worden sind. Und es ist nicht irgendeine Geige. Es ist eine Stradivari für 3,5 Millionen US-Dollar in einer U-Bahn-Station. Das ist eine wahre Geschichte. Es ist ein Experiment. Beim letzten Stück bleibt eine Frau stehen. Sie muss lächeln. Sie kennt das Musikstück und sie wartet, bis es zu Ende ist. Sie ist die Einzige, die applaudiert und daraufhin sagt, ich habe sie vor 3 Wochen in einem Konzert gesehen. Sie waren fantastisch. Unglaublich, dass sie hier spielen. Um diesem Mann zuzuhören, zahlen Menschen Hunderte von Dollar. Und in dieser U-Bahn-Station gingen Tausende vorbei und es waren, um die 32 US-Dollar kamen zusammen. Warum ist das so? Wisst ihr, Gott, er begegnet uns in seiner Aufmerksamkeit. Er macht nicht irgendwas Kleines für uns. Er macht eine Sinfonie für uns. Er spielt sie jeden Tag. Er macht einen Planeten, in dem alles wunderbar funktioniert für uns. Und er begegnet uns in seiner Achtsamkeit. Wie begegnen wir ihm? Ich hoffe, wir nutzen diese Weihnachtszeit, um unseren Gott näher zu kommen, um seine Freundschaft wieder zu erneuern und sich ihm zu nahen. Wir werden gleich zum Gebet aufstehen. Ich werde euch darum bitten, aufzustehen. Und dann werde ich einige Minuten ruhig sein. Und ihr habt die Möglichkeit, persönliche Gebete an Gott zu richten. Und dann werde ich mit einem Gebet abschließen. Wem es zulässt, wer aufstehen kann, lasst uns aufstehen. Unser Vater im Himmel, du bist so großartig. Ich bin dir so dankbar, dass du diese faszinierende Welt um uns geschaffen hast. Und es erfüllt mich einfach mit Staunen, dass du so achtsam mit uns umgehst. Ich danke dir, dass du dem Satan Einhalt gebietest und dass du uns in schweren Situationen so nah bist, obwohl du so ein großer Gott bist. Du bist nicht weit weg. Du bist in die Details unseres Lebens mit eingebunden, auch in die Details meines Lebens. Ich danke dir für unsere Gemeinde, dass wir gemeinsam auf diesem Weg sind, dich zu entdecken. Ich danke dir, dass du uns deine Freundschaft anbietest. Das ist so herrlich. Ich danke dir, dass wir mit dir in Beziehung treten dürfen, dass wir wie Kinder sein dürfen vor dir, vor unserem großen Vater, dass wir dich Papa nennen dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass wir unsere Beziehung immer wieder erneuern dürfen. Auch in dieser Weihnachtszeit haben wir Zeit, sich auf dich zu konzentrieren. Und ich danke dir für die Adventszeit, in der wir immer wieder erinnert werden, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns hingegeben hast und dass der Tod besiegt ist und dass wir einmal mit dir leben werden. Vielen Dank, unser großer Schöpfer und Gott, herrliche Majestät. Amen.